Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge unseres Festspieles 1493 Schongau zwischen Blut und Freundschaft. Mein Name ist Michael Boos und heute darf ich recht herzlich begrüßen unseren Regisseur Maxi Geiger. Hallo Maxi.
Hi Michi.
Ja, heute wird es auf jeden Fall wieder eine spannende Folge, weil wenn der Regisseur zu Gast ist, heißt das immer, dass man irgendwelche Special News bekommt, ja, Insider News, weil das Stück einfach aus deiner Feder kommt. Und dementsprechend lass uns doch gleich mal einsteigen, denn der Titel 1493, Schongau zwischen Blut und Freundschaft, ist sehr besonders. Warum 1493?
Ich kann so viel verraten, dass es 1493 einen großen Stadtbrand in Schongau gab, der auch eine wichtige Rolle im Laufe des Stücks spielen wird. Bei dem Stadtbrand sind große Teile Schongaus in Flammen aufgegangen. Vieles ist dem Feuer zum Opfer gefallen. Man weiß aber tatsächlich nicht, warum der Brand ausgebrochen ist. Das habe ich dann als Autor des Stücks genutzt, um einfach da meine Fantasie spielen zu lassen und diese Wissenslücke für meine Zwecke zu nutzen.
Kannst du uns mitnehmen ins Jahr 1493 nach Schongau, lieber Maxi? Was war das für eine Zeit? Wer hat da regiert? Welche Aufgaben hatten die Ratsherren, die Ritter und Waffenknechte zu dieser Zeit?
Zur Zeit des Stückes ist Schongau noch auf dem Höhepunkt seiner Macht. Während bei der Henkerstochter, wo wir 2016 und 2019 die beiden Festspiele gespielt haben, Schongau eher ein unbedeutendes Provinznest war, ist Schongau da noch wichtig. Das liegt auf der Handelsstraße zwischen Italien und den mächtigen Handelsstädten Deutschlands, also Augsburg, Nürnberg. Und da kommen natürlich viele Händler durch, viele Pilger, viele Reisende.
Da würde ich kurz einhaken, Maxi, wenn es okay ist. Und zwar, da können wir jetzt gleich mal wieder eine kleine Schätzfrage rausgeben an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar, wie viele Pilger sind denn zu dieser Zeit pro Jahr durch Schongau gereist? Ja, einfach mal wieder ein bisschen grübeln, ein bisschen nachdenken. Und die Auflösung gibt's wie immer am Ende unserer Podcast-Folge.
1493. Schongau zwischen Blut und Freundschaft. Jetzt Tickets sichern für das historische Festspiel im Juli. Theaterverein-treibhaus.de.
Ja, und nach der obligatorischen Werbung machen wir hier weiter mit den Machtverhältnissen in Schongau im Jahr 1493.
Zwei Symbole dieser Macht sind einerseits das Ballenhaus, das einige Jahrzehnte zuvor errichtet wurde. Da mussten die Händler ihre Waren unterbringen, das haben sie teuer bezahlen müssen. Andererseits ist es das Heiliggeistspital. Da haben der Bürgermeister und der Stadtrat einige Jahrzehnte zuvor entschieden, das errichten zu lassen, erst für Rompilger, später dann für Arme und Alte in der Stadt. Aber das zeigt auch, wie viele Leute durch Schongau gekommen sind und für die ist es errichtet worden, damit die da medizinische Betreuung finden konnten.
Und wie war das damals mit den Ratsherren?
Die Ratsherren, die leiten die Geschicke der Stadt. In Schongau gab es so ein geteiltes Gemeindegremium, da gab es den inneren Rat und den äußeren Rat. Beide, der innere und der äußere Rat, die sollten aus nicht mehr als 6 Personen bestehen. Und von diesen 6 Personen im inneren Rat waren dann 4 Bürgermeister. Die lenken die Geschicke der Stadt, setzen Personen auf ihre Posten, sowas wie den Stadtschreiber oder den Rottmeister, die Stadtknechte, die Stadtwachen.
Gab es in Schongau auch Ritter?
Für Schongau gibt es, soweit ich weiß, keine Hinweise auf Ritter. Da gibt es aber Urkunden aus anderen Städten. In den Urkunden ist belegt, dass Ritter oder eigentlich Niederadlige, oftmals waren die gar nicht zum Ritter geschlagen, in vielen Fällen in engem Kontakt zu befreundeten und verbündeten Städten standen und diese Städte deswegen bei der Aufstellung von Kriegstruppen im Krieg, aber auch in Friedenszeiten neben der eigenen Oberschicht oder neben den eigenen Bürgern vor allem auch auf solche Edelleute, auf solche Ritter zurückgegriffen haben. Das heißt, dass solche Ritter als Hauptmann der Stadtwache gedient haben, für die Stadtverteidigung zuständig waren. Und das habe ich mir im Laufe meiner Geschichte zunutze gemacht, dass der Richard Argensteiner als Hauptmann der Stadtwache, das ist die Hauptperson, auch der Ritter war, aber trotzdem für die Stadt Schongau gedient hat.
Und diese Hintergründe, Maxi, die du uns gerade erzählt hast, wie wirken die sich jetzt auf die Handlung aus? Kannst du uns hier ein bisschen mehr darüber erzählen?
3 Jahre vor der Handlung ist der Richard Argensteiner zum Ritter geschlagen worden. In Ungarn für seine militärischen Dienste. Der ist für sein Mut, seine Tapferkeit, seine Kampfkunst zum Ritter geschlagen worden. Das hat ihn natürlich nicht zum Adligen gemacht. Es gibt zum Beispiel Belege von einem, ich nenne ihn jetzt mal Söldner, der im Laufe seines Lebens sogar 2-mal zum Ritter geschlagen wurde. Das hat ihn aber auch nicht geadelt. Und so ist er auch beim Richard Argensteiner. Der wurde eben für seinen militärischen Dienst in Ungarn zum Ritter geschlagen. Ungarn spielt sowieso eine große Rolle, da der Richard Argensteiner mit seinen Weggefährten, den anderen Waffenknechten, 17 Jahre vor der Handlung von 1493 in den Diensten eines Ritters stand. Das ist eine Figur im Stück, natürlich auch fiktiv, aber basiert auf wahren Rittern, die es so gab. Das ist der Gotthard von Leuenegg. Und der stand in den Diensten des Herzogs Christoph, der mit seinen Männern nach Ungarn gezogen ist, um sich in die Dienste des ungarischen Königs Matthias Corvinus zu stellen. Für den hat er als Diplomat und Botschafter gedient, ist für ihn rumgereist. Und eine große Aufgabe war es, der war quasi Brautführer der Braut König Corvinus, die Beatrix, das war die Tochter des Königs von Neapel. Und Herzog Christoph mit seinen Männern hat die zur Hochzeit nach Budapest zum ungarischen König eskortiert.
Wow. Ja, da sieht man mal die Verflechtungen, wie sie damals so waren. Ich denke, sehr interessant mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da ein bisschen mehr Einblick zu bekommen. Deswegen machen wir ja den Podcast, ja, um hier wirklich etwas tiefer einzusteigen. Das Festspiel hatte den Untertitel Schongau zwischen Blut und Freundschaft. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit schon über den geschichtlichen Hintergrund, den geschichtlichen Kontext gesprochen, der somit das Fundament des Festspieles bildet. Aber mit dem Untertitel wird ja konkret quasi schon auf die Handlung eingegangen. Auf was bezieht sich das Schongau zwischen Blut und Freundschaft?
Das Blut im Untertitel bezieht sich eindeutig auf die Kriminalhandlung des Stücks. Es wird natürlich gemordet und mehrere Leichen geben. Es wird gerauft und mit Schwertern gekämpft, was einiges an Blut verspricht. Andererseits ist da die Freundschaft, die sich wie ein im wahrsten Sinne des Wortes blutroter Faden durch die Handlung zieht. Die Freundschaft ist ein wichtiger Bestandteil des Stücks. Sie verbindet die Hauptrolle Richard Argensteiner, den Hauptmann der Stadtwache, mit seinen Weggefährten und einigen der anderen Rollen quasi seiner selbst gewählten Familie. Und der Untertitel hat zudem noch eine weitere, nicht gleich offensichtliche Ebene, denn Blut und Freundschaft ist der Wahlspruch von Richard Argensteiner, den er sich ausgesucht hat, als er zum Ritter geschlagen wurde und dafür ein Wappen erhalten hat.
Also, wenn ich mir das so anhöre, dann muss ich sagen, liebe Festspielfans, könnt ihr euch auf jeden Fall auf ein wahres Spektakel freuen. Mit Kampf, Blut, Drama, Emotion, aber auch freundschaftliche Begegnungen. So, jetzt nach den vielen Proben, die wir schon hatten, stellt sich heraus, dass es ja wirklich wieder viele tolle Figuren gibt im Theaterstück, die Charakter haben, die so dieses gewisse Etwas haben. Kannst du uns Einblicke geben in einige Schongau-Figuren, die tatsächlich existierten?
Ich habe versucht, so viele historische Persönlichkeiten, die ich in Schongau oder mit Bezug zur Geschichte in den Urkunden gefunden habe, auftauchen zu lassen. So gibt's zum Beispiel den Peter Schneid, Den haben der ehemalige Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer und ich in einer Urkunde von 1493 gefunden. Der wird da als Bürgermeister genannt. Ebenso als Bürgermeister und Mitglied des Rates war ein gewisser Jörg Keller, der bei mir in der Handlung auch eine Rolle spielen wird. Und auch der Hans Wilfinger, das war der Stadtschreiber zu der Zeit, taucht als Figur auf. Dann gibt's natürlich die größeren historischen Figuren. Zum einen den Herzog Christoph, den ich ja schon erwähnt habe, der 1493 der Stadtherr Schungaus war. Das war der Bruder des bayerischen Herzogs. Und dann gab's natürlich den Matthias Corvinus, den ungarischen König, die Beatrix, die Frau des ungarischen Königs. Und als eine weitere Person zum Beispiel, die ich ganz witzig fand, den haben wir in den Urkunden gefunden, das ist der Bäckermeister Switter. Der ist ein Jahr vor der Handlung des Stücks inhaftiert gewesen, weil, so steht's in den Urkunden, er das ihnen, also dem Rat, dem Schungauer Rat, das ihnen an Eidesstatt gegebene Wort gebrochen und da wieder gehandelt hat. Und den lasse ich in einer kleinen Rolle auch auftreten, beziehungsweise seine Frau. Es gibt natürlich noch weitere Namen von historisch tatsächlich existierten Personen, die aber im Stück dann nicht vorkommen, weil die sind den Kürzungen des Textbuches dann zum Opfer gefallen.
Und wie hast du generell die Figuren dann entwickelt? Hattest du bei der Entstehung schon Schauspieler und Schauspielerinnen im Kopf? Oder wie kann man sich das konkret vorstellen?
Beim Schreiben hatte ich eigentlich tatsächlich schon zwei Treibhausschauspieler im Kopf, dass die Rollen spielen, und habe die Rollen extra für die geschrieben. Das war einmal der Frank Selig, der spielt den Matthes Weideler. Das ist eine der Stadtwachen, die rechte Hand vom Hauptmann der Stadtwache. Und als zweites den Stöckbauer Flo, mit dem hatte ich zusammen bei Sister Act 2017 so ein Duo gespielt, die so ein bisschen auflockern, das ganze Stück, und fand es so witzig, mit ihm zusammen zu spielen. Deswegen habe ich zwei Rollen extra für ihn und mich zusammengeschrieben. Und auch für andere Rollen hatte ich irgendwie Schauspieler schon ein bisschen im Kopf. Zum Beispiel für dich, Michi, und für einen Domi, der damals den Henker gespielt hat. Aber im Laufe des Schreibens habe ich dann festgestellt, dass es vielleicht doch besser wäre, die Rollen zu tauschen. Einfach mal, um da euch eine größere Herausforderung und andere Rollen zu geben.
Sehr schön. Ja, Maxi, lass uns ein bisschen weitergehen. Ein bisschen anderes Thema, und zwar zur Inszenierung. Da gibt es ja doch immer einiges zu organisieren, einiges zu beachten, vor allem bei einem Festspiel, wo bis zu 50 Schauspieler gleichzeitig auf der Bühne sind. Da wären wir schon beim Thema, nämlich den Massenszenen. Wie kann sich jetzt die Zuhörerin und der Zuhörer das vorstellen, wenn es zur Probe einer Massenszene kommt? Wie bereitest du dich darauf vor, beziehungsweise wie organisiert man im ersten Step solche Massenszenen?
Für die Inszenierung der Massenszenen schaue ich mir im Vorfeld sehr genau an, welcher Statist, welche Statistin in welcher Szene auftreten könnte, und dass auch alle Statisten im Laufe des Stücks ungefähr gleich viele Auftritte haben. Dann schreibe ich mir auf, von woher der Statist, die Statistin kommt, welcher Bühnenaufgang, wohin sie geht, was sie währenddessen macht, und zeichne das auch auf einem Plan der Bühne ein, damit ich das auch für später weiß. Wenn es dann zur Inszenierung auf der Bühne kommt, gehe ich mit jedem Mitwirkenden den Laufweg ab, für jede Person einzeln, zeige ihnen, wo sie entlang laufen, wo sie stehen. Das dauert hin und wieder dann etwas länger, aber für mich ist es eine Art Wertschätzung, weil für mich macht das Stück jeder einzelne Mitwirkende aus, und da möchte ich auch denen die Wertschätzung entgegenbringen und mir die Zeit nehmen.
Ja, und für solche Massenszenen, die ja doch immer sehr eindrucksvoll sind, oder generell für gewisse Szenen, die dramaturgisch einen gewissen höheren Stellenwert haben als vielleicht andere Szenen, ist hier ja auch immer die Frage, wie kann ich das Ganze noch dramaturgisch untermalen? Ja, und beim letzten Festspiel 2019 hatten wir hier ja auch musikalische Begleitung mit dabei. Wie sieht das bei diesem Festspiel aus?
Genau wie beim letzten Mal wird der Linus Mödel Musik komponieren. Der hat diesmal Unterstützung durch den Marius Wünsch, ein Kumpel von ihm. Und von Treibhausseite sind diesmal der Krivan Martin und seine Partnerin, die Emma, zuständig für Musik. Die komponieren auch. Und diese Stücke zusammen werden die musikalische Begleitung des Stückes ergeben.
Wenn wir jetzt mal so langsam die Proben hinter uns lassen und in Richtung Aufführungen blicken, wie sieht denn die Regiearbeit während den Aufführungen aus? Bei so einer großen Bühne, bei so einem großen Event, wie kann sich der Zuhörer oder die Zuhörerin das vorstellen?
Als Regisseur habe ich dann während den Aufführungen eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich bin ja dann selbst mit auf der Bühne. Da verlasse ich mich dann voll und ganz auf meine Regieassistenten und Assistentinnen, die an den einzelnen Aufgängen sitzen und den Schauspielern, Schauspielerinnen, Statisten und Statistinnen ein Zeichen geben. Jetzt dürft ihr auf die Bühne, die untereinander koordinieren, wenn vielleicht mal ein Schauspieler zu spät kommt, dass die über Walkie-Talkies sagen, hey, schickt mir den hier rüber, der hat gleich einen Auftritt. Und da kann ich mich voll und ganz auf die verlassen. Dementsprechend, ich bin dann außen vor.
1493 ist jetzt schon dein drittes Festspiel, welches du inszenierst als Regisseur. So, wenn du jetzt mal zurückdenkst an die letzten beiden Festspiele oder an die jetzigen Proben, in denen du ja schon wieder viel mit den Schauspielerinnen und Schauspielern zu tun hast, mit der gesamten Inszenierung, mit dem Bühnenbild, mit allem drumherum. Was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen als Regisseur bei so einem Festspiel?
Ich glaube, es ist wichtig, die ganzen Mitwirkenden bei Laune zu halten. Ich versuche das mit Humor. Dann ist der logistische Aufwand nicht zu unterschätzen, aber da habe ich ein sehr, sehr gutes Team an meiner Seite, die mich da unterstützen. Und ich glaube, was die größte Herausforderung ist, ist eigentlich das hinter der Bühne, was man gar nicht sieht, die ganze Organisation. Und da bin ich einfach dir, Michi, mega dankbar, dass du so viel übernimmst. Es ist einfach von Werbung oder Gespräche mit Sponsoren, Plakate aufhängen, diesen Podcast aufnehmen, die ganze Instagram-Werbung zu machen. Das ist einfach ein Riesenbatzen, den du da übernimmst und eine große Herausforderung. Und ich bin mega froh, dass du das machst. Vielen Dank.
Sehr gerne. Das ist kein Thema. Es macht auch extrem viel Spaß.
Und eine große Herausforderung ist auch einfach die zeitliche Koordinierung mit Greta, meiner Freundin. Ich bin einfach sehr, sehr froh, dass sie auch mitmacht. Mich eigentlich seitdem ich angefangen habe, das als Theaterstück zu schreiben, unterstützt, die bei Krisen versucht, mir den Rücken zu stärken, die, wenn ich beim Textschreiben nicht weiter wusste, mit mir im Wohnzimmer oder am Esstisch saß, mit Pfeffer und Salzstreuern, mit Gläsern versucht hat, Personenkonstellationen darzustellen, um einfach zu schauen, funktioniert es logisch, dass die Personen zu der Zeit da sind. Also das war eine große Herausforderung und da bin ich sehr dankbar, dass Greta mich unterstützt.
Ja, Maxi, wenn wir jetzt schon an den 7.7. denken, da heißt es dann endlich Premiere von 1493. Worauf freust du dich am meisten?
Am meisten freue ich mich drauf, zusammen mit meinen Freunden auf der Bühne Theater spielen zu können, die Zuschauer zu unterhalten und wenn möglich auch ein bisschen geschichtliches Wissen, Geschichte und Geschichten weiterzugeben, Leute für Schunger zu interessieren und ja, eine gute Zeit denen zu geben.
Sehr schön. Ja, Max, jetzt kommen wir langsam schon zum Ende unserer Podcast-Folge, aber vorher müssen wir ja noch unsere Schätzfrage auflösen. Wir haben ja zu Beginn unserer Folge gefragt, wie viele Pilger zu dieser Zeit um das Jahr 1493 herum pro Jahr durch Schongau gereist sind. Und jetzt kommt die Auflösung.
Also laut dem ehemaligen Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer waren es pro Jahr schätzungsweise bis zu 100.000 Pilger und Reisende, die durch die Tore Schongaus gekommen sind. Also eine immense Zahl, was man eigentlich, glaub, gar nicht erwartet heutzutage.
Okay, wow. Um das jetzt mal ein bisschen runterzubrechen, wir sprechen dann von circa 300 Pilgern pro Tag Und das in einer Zeit, in der es nicht selbstverständlich war, so einfach von A nach B zu kommen. So, ja, Maxi, das war's. Ich sag vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und das Ganze hier auf die Beine
stellst.
Sehr
gerne. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir uns alle bei den Aufführungen sehen werden, liebe Fans von Treibhaus von 1493. Und in diesem Sinne, bis bald, bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.